dass mal den Tisch in die Mitte stellen hier, um euch alle richtig wahrzunehmen und zu sehen. Schön. Morgen jährt sich ein wichtiges Ereignis in nicht nur der Kirchengeschichte, sondern in der Weltgeschichte zum 499. Mal. Man sagt, dass am 31. Oktober 1517 Martin Luther seine 95 Thesen an der Schlosskirche zu Wittenberg ans Tor genagelt hat und das so ein Meilenstein in dieser Welle, die dann gekommen ist, war, nämlich die Reformation, die sich nächstes Jahr zum 500. Mal jährt. Das ist ein halbes Jahrtausend mittlerweile. Und mein Ziel ist es heute, das Ganze für dich spürbar zu machen. Was hat die Reformation, die vor einem halben Jahrtausend gewesen ist, mit dir zu tun? Und noch viel wichtiger ist mir Folgendes. Das, was der Antrieb dahinter war, was Luther bewegt hat, was Luther, der dort eine große Rolle drin gespielt hat, was so auf seinem Herzen gewesen ist und was ihn innerlich umgetrieben hat, sind Dinge, die gar nicht so weit von uns entfernt sind, sondern Dinge, die jeder von uns kennt. Ich verrate sie noch nicht und möchte diese Spannung aufrechterhalten. Das heißt, lasst euch überraschen von dem, was die Reformation, 500 Jahre Reformation mit dir zu tun hat. Aber vorher noch was anderes. Ich war die letzten drei Sonntage nicht da. Und wie das so ist, ihr sollt wissen, was ich gemacht habe. Was jetzt eine Woche Urlaub, da erzähle ich nichts davon. Das andere war Dienstreise. Und von daher möchte ich euch ein paar Einblicke geben von den letzten, von den zweiten und dritten Oktober-Sonntagen. Und da gibt es ein paar Bilder. Das allererste ist ein kleiner Rückblick von den USA. Das sind die allerersten Fotos in der Präsentation. Das ist noch nicht USA, aber die allerersten. Ich war zu einer Konferenz, die nennt sich Exponential. Die gibt es an verschiedenen Stellen in den USA, diesmal Westküste. Und es ging um ein Thema, das nennt sich Igniting a Culture of Multiplication. Das heißt, eine Kultur der Multiplikation entfachen. Da ging es um Gemeindewachstum, um Mitarbeiterwachstum. Also alles Sachen, die uns als Gemeinde genauso betreffen. War eine Konferenz für Pastoren, für Mitarbeiter in der Gemeinde, für Gemeindeleitungen. In unserer Partnergemeinde Mariners Church in Irvine in Orange County, Kalifornien. Und dort war ich gemeinsam mit den anderen Mavuno-Pastoren. Wir haben sozusagen eine gemeinsame Reise gemacht, haben uns dort getroffen vor Ort. Das ist südlich von Los Angeles. Wetter war perfekt, also wie heute, nur 10, 12, 15 Grad wärmer. Und wir haben uns mit zig anderen Leuten getroffen. Die Fotos können so im Hintergrund einfach durchlaufen. Und dort ging es hauptsächlich um die Kultur, wie kann eine Gemeinde multipliziert werden. Der Campus von Mariners Church, Mariners selber ist eine Riesengemeinde, sind sonntags ungefähr 8000 Leute, haben quasi wie eine Art Messehalle gebaut, quadratisch, wo man so im Halbkreis sitzt und vorne die Bühne hat. Das ist ein bisschen andere Dimension als hier, aber das Besondere, sie haben auch noch eine kleine Kapelle auf ihrem Grundstück gebaut, weil sie gemerkt haben, so eine Messehalle berührt das Herz nicht wirklich, wenn du eine Hochzeit oder Beerdigung machen willst in der Kirche. Deshalb extra noch klein hingestellt. Und dieses Feeling von einer Konferenz möchte man nicht unbedingt bei einer Trauerfeier haben. Aber bei einer Konferenz war es genau das Richtige. Und die Konferenz war richtig gut. Ich hatte vorher eine andere Konferenz erlebt in den USA vor einigen Jahren. Die war sehr auf, wie soll man das sagen, wie Amerikaner, sie sind überschwänglig und emotional mitreißend, alles Mögliche. Bei der fand ich das Erstaunliche, sie war sehr tiefgründig, hat Leute sehr stark geprägt. Und auch als Team mit den anderen afrikanischen Mavuno-Pastoren haben wir uns immer wieder zusammengesetzt, ausgetauscht, haben Erwartungen aufgeschrieben vorher, was wollen wir erreichen in dieser Zeit und uns dann zusammengesetzt und ausgewertet. Das war in USA an der Westküste in Kalifornien. Dann eine Woche später ging es in eine ganz andere Region im Süden vom Südosten von Deutschland. Dort war ich mit 4M unterwegs. 4M ist eine Organisation, eine Männerbewegung, der vierte Musketier. Und wir veranstalten Charakterwochenenden. Aus folgendem Grund. Wenn Männer im Gottesdienst sitzen, dann hören sie sich viele Sachen an. Damit bei Männern was ins Herz rutscht, müssen sie was spüren. Und nicht nur ein schönes Lied hören oder mitsingen oder emotional ergriffen sein, sondern sie müssen körperlich was spüren. Ein Charakterwochenende ist so eine physische und geistliche Belastungsprobe, so eine Reise, die wirklich dich anspricht. Und so sieht es dann aus, da kommen jetzt auch ein paar Bilder. Wir haben Männer für 3 Tage durch die Wildnis geführt, draußen übernachten, outdoor. Jeder trägt sein Gepäck, seinen Kocher, sein Zelt, seinen Schlafsack. Egal wie das Wetter ist, egal ob es regnet oder schneit oder ob Frost ist, wir waren die ganze Zeit draußen, haben draußen Gottesdienste gefeiert. Und man hat wirklich gemerkt, wie bei Männern dort was angekommen ist. Und ihr könnt das Beste wäre, wenn ihr die Ehefrauen fragen könnt, die Kinder von den Männern fragen könntet, die dort gewesen sind. Man merkt, sie bekommen veränderte Männer zurück. Draußen in der Wildnis ist es manchmal so, dass dort die besten Entscheidungen für Männer reifen. Wenn sie mit anderen Männern unterwegs sind, wenn sie weg sind aus ihrer Rolle, wenn sie weg sind aus Zeitdruck, wenn sie weg sind von ihrer Sicherheit, die sie immer brauchen, also sie heißt mich eingeschlossen, ich habe mein Handy, ich habe meinen Schlüssel dabei, das hast du dort alles nicht, sondern bist wirklich nur dir selber und den Elementen ausgeliefert. Und das brauchen Männer hin und wieder. Und deshalb veranstalten wir mehrmals im Jahr solche Wochenenden, wo Männer die Chance haben, Dingen wieder auf den Grund zu gehen, sich selber auf den Grund zu gehen. Das war ein kurzer Einblick, was in den letzten beiden Wochen bei mir gewesen ist. Dann kam noch Urlaub dazu und jetzt bin ich wieder hier, bin voll motiviert, bin von Gott begeistert, von Jesus bewegt für das, was er tun möchte und schon getan hat. 500 Jahre Reformation begann mit einem Gedanken, der Luther umgetrieben hat. Da kam schon mehrmals zur Sprache, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Ich weiß nicht, wer von euch die Frage auf dem Herzen hat, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wir halten uns alle für ziemlich gerecht. Wir halten uns alle für ziemlich in Ordnung. Aber ich glaube, jeder von uns trägt so sein Päckchen mit sich herum, trägt Lasten mit sich herum, die uns niederdrücken, die uns das Leben schwer machen, die uns den Blick nach oben vernebeln, die uns runterdrücken. Und wir merken, dass Dinge in unserem Leben sind, die uns einfach es schwer machen. Nicht nur in unserem Leben, sondern auch um uns herum. Wir tragen manchmal die Lasten von anderen Menschen. Wenn sie uns Böses antun, tragen wir Lasten auf unseren Schultern, die gar nicht von uns kommen. Wir tragen Lasten unserer Gesellschaft. Wir leiden unter gewissen Dingen in unserer Gesellschaft, die uns nicht gefallen, wo wir am liebsten eine Änderung hätten, wo wir sehen, hey, das ist grundweg falsch. Wir leiden an Ungerechtigkeit. Mehr, weniger. Der eine ist näher dran, der andere weniger. Dass Menschen versklavt werden heute noch, dass sie als Sklaven nach Berlin kommen, in irgendwelchen Bordellen missbraucht werden, rechtlos sind, keine Ausweise haben, Frauen, da leiden wir drunter, mehr oder weniger. Wir leiden darunter, dass das Problem Hunger in unserer Welt immer noch nicht gelöst ist, dass es immer noch Leute gibt, die heute nichts zu essen haben, die heute hungern müssen. Wir sitzen hier, ich weiß nicht, wie euer Kühlschrank aussieht, wenn er nachher nach Hause kommt, der hat Essen für, keine Ahnung, eine Woche, drei Tage, vielleicht einen Tag, aber zumindest für heute. Ich glaube, keiner ist heute hier, der nichts gegessen hat. In der Welt gibt es immer noch Hunger, gibt immer noch Ungerechtigkeit, Leute, die nichts zu essen haben. Wir leben in einer Welt, die unfertig ist. Und der Hunger ist manchmal hausgemacht. Da gibt es Regierungen, die bewusst Leute klein halten, die bewusst ihr Volk unterdrücken, die bewusst gegen das eigene Volk kämpfen, wo wir sagen, kann doch nicht wahr sein. Das ist Ungerechtigkeit. Und das hat Luther genauso beschäftigt. Er lebte in einer Welt, die genauso ungerecht gewesen ist, wo Menschen ausgenutzt worden sind. Nur damit in Rom dieser Petersdom gebaut worden konnte und wo zu wenig Geld dafür da war, hat die Kirche gedacht, was haben wir denn noch für Einnahmequellen? Ah, wir haben doch hier etwas, was wir gegen Geld anbieten können. Vergebung, das wollen doch die Menschen. Sie fühlen sich belastet und denken, um Frieden mit Gott zu haben, bin ich bereit, auch mal Geld zu bezahlen. Und was ist mit dem Geld passiert? 1:1 nach Rom gewandert, nur um dort in Beton zu investieren. So ein Blödsinn. Eine Ungerechtigkeit, an der Luther gelitten hat. Und er hat genauso gelitten an Unrecht in seinem eigenen Volk. Er hat an Unterdrückung gelitten. Und deshalb hat ihn das umgetrieben bei seiner eigenen Sündhaftigkeit. Er hat selber bei sich gemerkt, hey, die Welt sieht düster aus. Er hat richtig solche Momente gehabt, wo alles schwarz war, wo er vielleicht sogar depressive Züge hatte, wo er in einem Loch drin saß. Und er hat gemerkt, in mir drin ist es auch nicht viel heller. Ich habe auch nicht nur dunkle Seiten, sondern manchmal nimmt das Dunkle so überhand in mir selber, dass ich mich nicht wiedererkenne. Dass ich Dinge tue, die ich eigentlich lieber nicht getan habe, hätte in einem lichten Moment. Für die ich mich schäme, die ich eigentlich wieder loshaben möchte, die mich aber belasten vor anderen Menschen, wo ich ein schlechtes Gewissen habe. Und solche Sachen tragen wir alle mit uns herum. Und Luther hat damit gekämpft, er hat gerungen damit. Und es war die Frage, hey, wie kann ich einen gerechten Gott bekommen? Er hat das Ganze persönlich gemacht. Er hat es nicht nach außen transportiert, das machen wir. Wo ist denn Gott überhaupt? Warum ist Gott nicht zuständig für das Leid in aller Welt? Gott, Luther hat das nicht da draußen gelassen und das so beobachtet, so aus dem Elfenbeinturm. Ja, Gott, mach doch mal was hier und da. Sondern er ist hingegangen und hat das persönlich genommen, hat gesagt, hey, hier, wo das Böse ist, da stelle ich mich hin. Da bin ich, Luther. Und stelle mir die Frage, wie bekomme ich, Martin, einen gnädigen Gott? Und dann kam er auf diese vier Punkte, die man herauskristallisiert hat in der Reformation. Allein durch Gnade, dass Gott sich uns zuwendet, kann ich Frieden mit Gott haben. Und das ist ein Geschenk, dass Gott mir vergibt, dass Gott Dinge loslässt. Das nächste ist, allein durch den Glauben, durch meine Antwort auf Gottes Gnade, dass ich zu Gott sage, Gott, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich glaube, dass das, was du sagst, wahr ist. Ich glaube Jesus. allein durch die Heilige Schrift. Ich verlasse mich nicht auf irgendwelche Überlieferungen, die es damals zu Tausenden gab und die es auch heute noch zu Tausenden gab, auf irgendwelche Lehrmeinungen von Kirchen oder was auch immer, sondern allein auf die Schrift. Und ich verlasse mich allein auf Christus, der mich rettet. Christus, der einzige Weg zu Gott. Das hat Luther nochmal richtig festgezogen. Ich habe den Eindruck, dass, wie ich das vorhin gesagt habe, jeder von uns gewisse Lasten mit sich herumträgt. Ich weiß nicht, welche Lasten du mit herumschleppst. Ich habe mal was vorbereitet. Es gibt Lasten, die haben Jesus ans Kreuz gebracht, unsere Lasten. Und er hat sein Kreuz getragen. Einen langen Weg ist er gegangen. Von Jerusalem aus, hoch, den Berg hoch, bis nach Golgatha an den Hügel und hat dabei sein Kreuz getragen. Und das Ding hat Gewicht gehabt. Ich weiß nicht, ob das so schön glatt gehobelt war wie das Ding, was ich hier auf dem Rücken liegen habe. Und er hat den getragen. Und das Gefühl, wenn du so einen Balken auf der Schulter hast, ist, du kannst dich nicht frei bewegen. Du wirst runtergedrückt, egal ob du es willst oder ob du es nicht willst. Und der Blick nach oben, der fällt unglaublich schwer. Und du merkst mit so einem Ding im Rücken, dass Sünde eine Last ist. Dass Sünde etwas mit dir macht. Dass Sünde dich bedrückt. Und du willst, wenn du das ein Stück auf den Schultern hast, willst du nichts anderes als das Ding loshaben. Und in gewisser Weise tragen wir solche Sachen mit uns herum. Du trägst Dinge mit dir rum, die du loshaben möchtest, die dich belasten. Vielleicht hast du sie dir selber aufgeladen. Vielleicht haben andere sie dir aufgeladen. Ich weiß es nicht, aber da hat jeder so seine eigenen Dinge, die er mit sich herumschleppt. Und jeder wünscht sich, dass er das Ding los wird. Dass das Ding irgendwie abfällt, abgenommen wird. Aber manchmal passiert es, du bist ihn losgeworden, du fühlst dich frei und dann kommt der Montag. Und irgendwie geht das von vorne los. Trägst du wieder Last mit dir rum. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Habt ihr eine Vorstellung davon? Ich habe den Eindruck, manchmal brauchen wir was Plastisches und müssen das probieren, müssen das spüren, wie das aussieht. Du hast heute die Chance, das mal zu spüren, wie so ein Balken aussieht. Hier ist einer. Wer kommt? Wer will mal fühlen? Will dem auf die Schulter nehmen? Keine Angst, der bringt dich nicht um. Wer will? Männer vor. Es geht nicht um Ablasshandel, ne? Nicht falsch verstehen hier. Sven war eher Ole, sorry. Es geht nicht um Ablasshandel. Wir spielen auch nicht Jesus. Willst du den mittig nehmen? Okay. Wie ist das? Wie ist deine Körperhaltung?
Mal schon nach unten gebeugt, ja. Und ich kann auch nichts machen eben. Ich kann, bin fest drin unter dem Gewicht.
Aha. Ja. Okay. Wer will noch?
Ja, vor allen Dingen das, was du schon sagtest, ne? Dieser Blick nach oben, das ist total, ist sofort im Nacken hier, ne? Also man beugt sich automatisch oder man kann gar nicht anders, aber man kann nicht nach oben gucken. Ja.
Das ist echt. Jeder von uns trägt sowas mit sich rum. Du hast ja die Chance, das zu fühlen. Ich habe noch mehr solche Dinger. Das heißt nicht, Ole bekommt einen zweiten oder dritten. Nummer eins. Fühl das heute mal. Was Last, was Schuld mit dir macht. Ich habe noch zwei. Sven und Ole, vielleicht kommt ihr mal nach vorne. Ihr habt ja jetzt schon was getragen. Kommt mal nach vorne, lasst euch so eine Last auflegen. Stellt euch einfach hin. Du entscheidest, wie lange. Du entscheidest, ob. Du entscheidest, ob du stehen willst. Du entscheidest, ob du Kniebeuge machen möchtest. Ob du versuchst, ein paar Schritte zu laufen. Das ist eine Erfahrung. Sven und Ole, vielleicht wollt ihr mithelfen beim Aufladen. Komm, guck nicht zu, komm nach vorne. Ihr entscheidet selber, wie lange, ja? Ich habe nicht gewogen, wie schwer so ein Teil ist. Komm nach vorne, probier es selber aus. Okay. Wir lesen in der Bibel von Jesus, wie er Lasten getragen hat. Lasten auf sich genommen hat. Aber wisst ihr, wie es mir ging? Ich habe es nicht gespürt. Ich habe gedacht, er ist Gott, er fliegt mit dem Ding den Golgatha-Hügel hinauf. Bis ich selber mal so einen Balken im Rücken hatte und da mal einen Kilometer damit gelaufen bin. Dann merkst du, dass Jesus Schmerzen hatte, dass ihm was wehtat. Komm, spür's mal. Spür's mal nach. Nachher sind sie weg. Nach dem Gottesdienst, da sind sie verschwunden, da gibt es das nicht mehr. Es ist keine geistliche Übung. Du wirst dadurch nicht ein besserer Christ, du steigst dadurch nicht auf, geistlich oder wie auch immer. Es ist einfach nur, um das mal wahrzunehmen, um es mal zu spüren. Wir lesen von Jesus, dass er beladen wurde mit unserer Schuld, mit unserer Sünde. Wir haben es gesungen vorhin, dass der Fluch für Schuld auf ihm lag. Dass er daran gelitten hat, dass er daran getragen hat, dass ihm das schwer gefallen ist. Und hier ist jetzt was, um das mal nachzuvollziehen. Ob das schwer fällt, wie das ist, ein Kreuz im Nacken zu haben. Letzte Chance. Okay, danke euch. Jesus hat gelitten an Sünde. Das war das, was Luther herauskristallisiert hat. Allein durch Christus werden Menschen vor Gott gerecht. Und wie kann das geschehen? Indem Jesus diese Last, diesen Fluch der Sünde auf sich nimmt und indem er dafür bezahlt. Indem er die Last schleppt. Und du kennst das. Jesus hat Dinge für uns getragen. Er hat sie mitgetragen. Und wir schleppen Sachen mit uns herum. Und Sünde bringt uns ins Wanken. Sie hemmt uns beim Vorwärtsgehen. Sie verlangsamt uns. Es geht wie in Zeitlupe. Ihr hättet die Leute sehen sollen, wenn sie jetzt angefangen hätten, hier durch den Raum zu laufen. Wenn sie versucht hätten, sich durch eine Tür zu fädeln. Das verlangsamt. Da ist man nicht mehr frei, wie es einer gesagt hat. Und das zieht dich runter. Vielleicht willst du dir am Anfang nichts anmerken lassen. Ich schaff das schon, ich krieg das hin. Ich verziehe kein Gesicht. Und wenn ich hier 3 Minuten vorne stehe, ich verziehe kein Gesicht, ich schaff das schon. Aber irgendwann zieht es dir in den Armen. Deine Brustmuskulatur und dein Bizeps sind die ganze Zeit gestreckt. Und das tut weh. Vor allem, wenn du da immer noch das Ding ausgleichen musst, die Balance halten musst. Sünde zieht dich runter. Sie macht dich fertig, sie schafft dich körperlich und sie schafft dich emotional. Und sie saugt die Kraft aus dir raus. Sie saugt die Lebensenergie aus dir raus. Sie demotiviert dich. Sie sitzt dir im Nacken. Und wie gesagt, der Blick nach oben, der befreite Blick nach oben, der klappt nicht mehr, weil du die Arme nicht frei hast und weil dir eine Last im Nacken sitzt. Was schleppst du mit dir rum? Was sind Sachen, die du immer wieder versuchst loszuwerden, die du aber nicht losbekommst, die sie immer wieder aufladen? Schleppst du Ärger mit dir rum? Schleppst du Arroganz mit dir rum? Groll? Stolz? Ignoranz? Schleppst du Süchte mit dir rum? Gier? Neid? Ist es Lust? Dein Sexualtrieb? Pornografie? Dinge, die dich klein machen, die dich kaputt machen? Ist es Lieblosigkeit? Ist es Hass, was du mit dir rumstreibst, mit dir rumträgst? Vielleicht erschrickst du manchmal über dich selber und über das, was mit dir los ist, wer du eigentlich bist. Und ich lade dich ein, die Sachen heute loszulassen. Lass die Sachen los. Lass das Zeug, was dich herumschleppt, lass das los. Und der Weg zum Loslassen, das ist Jesus. Vielleicht sind es Dinge, die nur du selber weißt. Vielleicht sind es Dinge, die nur ganz nahestehende Personen wissen. Vielleicht deine Eltern, deine Geschwister, Partner, Freunde. Aber vielleicht nur du selber. Geheimnisse, Lügen, Fehler, wo du dich nicht im Griff hast, wo du versagst, wo du sprichwörtlich auf die Schnauze fällst und wo dich der Feind immer wieder drankriegt, wo du selber über dich erschrickst. Was schleppst du mit dir rum? Wisst ihr, was die gute Nachricht ist, die uns Luther nahegebracht hat? Jesus weiß, wie sich das anfühlt. Er hat getragen. Er hat deine Last getragen. Wir suchen, wie wir die Last abladen können. Wir versuchen, wie wir Dinge, die uns bedrücken, loswerden können. Wir haben unsere Strategien, wie wir Dinge von uns wegkriegen wollen. Und die gute Nachricht ist, du brauchst sie nicht länger zu tragen. Du brauchst nicht damit fertig zu werden. Jesus ist schon damit fertig geworden. Es gibt einen Ausweg. Jesus sagt, ich habe mich darum gekümmert. Ich habe das Kreuz getragen. Du brauchst das Kreuz nicht zu tragen. Was schleppst du mit dir rum? Ich möchte einen Text lesen aus Jesaja 53. Jesaja 53, Vers 4 und 5. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Frieden und heil werden, das sind die Dinge, die da drin liegen. Frieden mit Gott, das, was Luther umgetrieben hat. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Da war so ein Unfrieden zwischen ihm und Gott. Das bekommt er nur, und das hat er gemerkt, durch Christus. Dadurch, dass Christus stellvertretend gestorben ist. Das, was wir nie schaffen, wir kommen nie an Gottes Maßstab heran, an einen heiligen und gerechten Gott. Genau an der Stelle ist Christus eingesprungen. Und wir brauchen uns nicht anzustrengen, noch besser zu werden, noch mehr zu tragen, noch länger zu tragen. Christus hat für uns getragen. Er hat die Sünde genommen. Er ist der Weg. Und er hat dafür bezahlt. Und er sagt, er spricht dir zu, was schleppst du das länger mit dir rum? Komm her, hier ist die richtige Adresse. Ich habe die Rechnung schon bezahlt. Du musst nicht länger auf einer offenen Rechnung rumsitzen. Und ich lade dich ein heute, gib Jesus deinen Mist. Gib Jesus deinen Mist. Vielleicht wirst du nachher nach vorne kommen, einfach dich an so einen Balken ransetzen, die Hand drauflegen und sagen, Jesus, das ist mein Mist. Und du zählst ihn innerlich auf und sagst, okay, Jesus, hier, alles, was ich mit mir rumschleppe, ich gebe es dir und ich lasse es hier. Ich lasse es auf dem Ding und ich nehme ihn nicht hoch und trage ihn nicht wieder mit raus, nehme ihn nicht mit nach Hause. Ich weiß nicht, was du mit dir rumschleppst, was dir zu schaffen macht. Dinge von dir selber, Dinge von anderen Menschen. Aber es ist die Zeit, dass du es loslässt, dass du es abgibst, dass du die Last abwirfst. Und das Besondere, was wir in der Reformation und bei Luther sehen, ist, wir spüren heute, 500 Jahre später, die Auswirkungen von dem, wo jemand seine Last losgeworden ist, wo Menschen befreit wurden. Durch Luther ist Freiheit in eine ganze Generation von Menschen reingekommen, in eine ganze Kirche, in eine ganze Gesellschaft reingekommen. Es ist unglaublich, was durch Luther entstanden ist und durch die Reformation entstanden ist. Es gibt auch Schattenseiten, natürlich. Aber ich konzentriere mich jetzt auf das, was konstruktiv entstanden ist, was heute noch sichtbar ist. Wir feiern Gottesdienst gerade. Und ich rede zu euch auf Deutsch, in einer Sprache, die ihr versteht. Wir haben Deutsch gesungen und wir haben Englisch gesungen, was auch die meisten verstehen. Zu Luthers Zeiten wurde die Messe auf Lateinisch gelesen. Das heißt, jeder, der dort saß, hat quasi nichts verstanden. Die Redewendungen oder die Töne und die Silben, die hat man sich wahrscheinlich mittlerweile eingeprägt. Aber was es bedeutet, was dahinter steckt, hat kein Mensch verstanden. Luther hat Wert darauf gelegt, hey, hier muss Deutsch gesungen werden. Und er hat Lieder eingeführt. Er hat selber Lieder komponiert. Er hat über drei Dutzend Lieder geschrieben und einige davon auch vertont. Vom Himmel hoch, da komme ich her, wird bald wieder gesungen. Oder ein Festeburg ist unser Gott. Das sind Lieder, die Luther geschrieben hat. Und er war überzeugt davon, hey, wir brauchen Musik für den pädagogischen Nutzen. Und das war das erste Mal, dass es so durchdringend überhaupt in die Geschichte reingekommen ist. Luther hat gesagt, ey, es soll nicht nur Geistliche singen können und andere zum Gesang anleiten. Das gemeinschaftliche Singen, das Menschen singen, das war etwas Befremdendes. Es gibt Berichte von Beerdigungen, wo die Priester ein lateinisches Lied angestimmt haben und sie dann vom Volk niedergesungen worden sind auf Deutsch. Mit einem deutschen Lied, was Luther geschrieben hat, weil sie gemerkt haben, hey, es ist unsere Sprache, es ist unsere Beerdigung, lasst uns auf Deutsch singen. In Schweinfurt ist das gewesen. Wenn ihr euch mit Geschichte beschäftigt, googelt einfach mal oder befragt ein Lexikon, dann werdet ihr dort fündig. Luther war der Erste, der das eingeführt hat. Wir singen heute auf Deutsch, das ist keine Selbstverständlichkeit. Wir feiern Gottesdienst und Luther hob den Beruf, den Alltag hervor. Er wandte sich gegen die Trennung zwischen Sonntag und Alltag, zwischen Gottesdienst und dem normalen Leben. Er sagte, wer seinen Beruf aus Liebe zum Nächsten ausübt, der verrichtet den höchsten Gottesdienst. Versteht ihr? Ich muss mal helfen bei der Spannung, die da drin liegt. Wer seinen Beruf mit Liebe ausübt, der verrichtet den höchsten Gottesdienst. Für die damalige Kirche war der Gottesdienst an sich, die Form des Gottesdienstes, das, was gesagt wird, war absolut heilig, war unumstößlich. Und da wurde bis aufs Messer diskutiert. Und jetzt kommt Luther und sagt, wenn du deinen Beruf ausübst, das ist der höchste Gottesdienst. Wenn du deinen Beruf aus Liebe zu deinem Nächsten machst, das ist Gottesdienst. Nicht das, was sonntags nur passiert. Und er sagt damit, es gibt keine zwei getrennten Welten. Es gibt nicht Sonntag und die Woche. Es gibt nicht das Heilige, wo du im Gottesdienst bist und singst und deine Woche, die damit nichts zu tun hat, sondern sagt, dein Gottesdienst, die Berufung, dein Beruf, das ist von Gott, da lebst du in dem, was Gott dir gegeben hat. Und diese Freiheit kam erst, indem er gemerkt hat, wer Christus für Menschen ist, wie Christus Menschen freisetzt. Und schon bei der Art und Weise, wie wir heute ganz selbstverständlich über Gottesdienste denken und was wir erwarten, wenn wir in Gottesdienst gehen, nämlich, dass wir etwas verstehen, dass wir eine Einladementalität haben. Das ist was ganz Besonderes. Das kam erst durch Luther und durch die Reformation rein. Wir lesen die Bibel auf Deutsch. Ja, es gab auch vor Luther schon deutsche Übersetzungen, aber seine Sprache hat das Deutsche geprägt. Die anderen Übersetzungen waren unglaublich holprig. Man hat Lateinisch, die Vulgata, wortwörtlich übersetzt. Wie sich das anhört, kann sich jeder vorstellen, der mal Latein hatte und versucht, die grammatikalischen Wendungen auf Deutsch zu übersetzen und dann einen gescheiten Satz flüssig darin vorzulesen. Keine Chance. Luthers Bibelübersetzung hat die deutsche Sprache maßgeblich geprägt und natürlich auch zur Verbreitung beigetragen. Ja, der Buchdruck wurde vorher erfunden im 15. Jahrhundert, aber er hat den Weg freigemacht, dass endlich Leute lesen konnten. Und wisst ihr, was passiert mit Menschen, die lesen können? Die werden neugierig. Luther hat sich angreifbar gemacht als Priester. Vorher ist es so gewesen, die Priester konnten predigen, was sie wollten. Denn keiner konnte es nachprüfen. Du konntest Wasser predigen und Wein trinken, keiner konnte es nachprüfen. Wenn du sagst, hier hast du die Bibel, lies selber nach, dann machst du dich total angreifbar. Und das ist etwas, wovor die Kirche Angst hatte, was sie nicht wollte. Und als Luther dem Volk die Bibel gegeben hat und gesagt hat, ihr müsst selber nachlesen, ihr müsst es selber verstehen können, damit hat er ein absolutes Tabu gebrochen. Für uns ist es absolut selbstverständlich, dass jeder die Bibel lesen kann. Und die Bewegungen, die es gibt, die Bibel in alle möglichen Sprachen zu übersetzen, die stehen voll in dem Bild Luthers. Es gibt noch einige Sprachen, wo die Bibel noch nicht übersetzt ist. Aber die meisten Sprachen, es ist das meist übersetzte Buch der Welt mittlerweile. Die meisten Sprachen sind abgedeckt. Das ist alleine das, was wir heute in einem Gottesdienst sehen. Wenn du nachher nach Hause gehst, dich mit deiner Familie triffst oder mit Freunden zusammen bist, dann ist Folgendes aus dem Leben von Luther. Luther hat ganz bewusst das Mönchsdasein aufgegeben. Er ist Mönch gewesen, war im Kloster und später ist er aus dem Kloster ausgetreten, hat sein Zölibat abgelegt und hat geheiratet. Das klingt jetzt so, ja, na und, kann er ja machen. Folgendes, das Zölibat, nicht zu heiraten, in Keuschheit zu leben, war damals der Weg, um ganz nah an Gott dran zu sein, war der Gottesdienst. Und Martin Luther, als die Figur, die der Reformation sozusagen das Gesicht verliehen hat, sagt ganz bewusst, ich distanziere mich vom Zölibat. Ich sage nicht mehr, dass Zölibat, Ehelosigkeit und Keuschheit der Weg sind und der einzige Weg sind, um im Dienst Gottes zu stehen. Und damit hat er eine ganz neue Bewertung reingebracht. Nicht mehr das Kloster ist die Charakterschule für Luther, sondern die Familie. Dort wird ein Charakter geschult. Als Vater, als Mutter wird ein Charakter geschult. Nicht mehr von anderen Mönchen, die genauso keusch leben wollen und genauso zölibatär leben, sondern die Familie, so wie Gott das geschaffen hat. Er hat Männer geschaffen, Frauen geschaffen, Kinder geschaffen. So hat Gott sich das gedacht, dass man sich aneinander formt und aneinander weiterentwickelt. Und das hat Luther ganz neu ins Bewusstsein gebracht. Und er hat damit den Weg frei gemacht für eine andere Rolle der Frau. Vorher war es so, nur wenn du dich von einer Frau enthältst, kannst du Gott dienen. Was sagt das über die Frau aus? Die Frau ist ein Hindernis, Gott zu dienen. Was sagt das über Sex aus? Sex ist ein Hindernis, Gott zu dienen. Luther hat sich dagegen gewandt und hat den Dingen wieder die Ordnung gegeben, die von Gott her gedacht war. Und er hat damit gesagt, nein, eine Frau ist kein Hindernis, Gott zu dienen, sondern nur gemeinsam, so wie ich es mir vorgestellt habe, als Ehepaar, wird der Weg frei, um Gott zu dienen. Morgen gehst du vielleicht in dein Büro, in deinen Beruf, in die Uni. Und es ist unglaublich, was die Reformation im Bereich Bildungswesen, im Bereich Universitätswesen losgetreten hat. Nach Luther kamen einige, die sich ganz bewusst darauf spezialisiert haben und gesagt haben, hey, wir müssen Leute unterrichten, wir müssen Alphabetisierung vorantreiben. Es kann nicht sein, dass Leute nicht lesen können. Und in dieser Zeit ist die Rate von allen Alphabeten rapide gesunken. In dieser Zeit ist so eine pädagogische Bewegung losgetreten worden. Es gibt in einigen Städten, Orten, Comeniusstraße, das geht auf einen der ersten Pädagogen zurück, die im Windschatten Luthers gesegelt sind, angefangen haben, ganz viel Pädagogik zu systematisieren und das Unterrichten von Kindern, das Unterrichten von Erwachsenen zu systematisieren. Und auch nur, weil er gesagt hat, hey, die Reformation hat uns frei gemacht. Wir haben freien Zugang zu Gott. Wir haben Lasten abgenommen bekommen. Wir können erforschen, wir können uns aufs Wesentliche konzentrieren. Frauen sind wertvoll, Kinder sind wertvoll und zwar so wertvoll, dass wir sie unterrichten. Dass wir Wert darauf legen, dass aus ihrem Leben Dinge, vorwärts kommen. Wir sehen, dass die Reformationsbewegung noch Auswirkungen hat bis heute. Nicht auf die Kirche allein, sondern auf die gesamte Gesellschaft. Unsere Gesellschaftsform, Demokratie, ist darauf zurückzuführen, dass Menschen gleich. Wenn du Menschen die Bibel in die Hand gibst, machst du sie mündig. Und das brauchst du. Früher war es so, dass Herrscher keine mündigen Leute wollten. Es war die Ausnahme, dass ein König oder ein Herrscher seine Gefolgschaft ausgebildet hat oder systematisch geschult hat, weil sie ihm dann gefährlich geworden sind. Und dieses Tabu hat Luther gebrochen. Und einige Herrscher, Friedrich II. Zum Beispiel, Friedrich der Weise, der war derjenige, der das mit unterstützt hat. Und der gesagt hat, wir wollen unsere Leute schulen. Wenn unsere Leute gut ausgebildet sind, dann werden sie mir nicht zur Gefahr, sondern sie bringen mein Reich, sie bringen das ganze Land vorwärts. Und das, was wir heute sehen, die ganze Entwicklung, die darauf gefußt hat, die Universitätsentwicklung, die Studiengänge, die Naturwissenschaft, die in der Zeit einen unglaublichen Schub erlebt hat, hängt eng mit der Reformation zusammen, weil sie geistlich gesehen und geistig gesehen den Weg frei gemacht hat, weil sie Menschen frei gemacht hat, weil man gesehen hat, hey, Lasten können abgeworfen werden. Wir haben einen gnädigen Gott. Und ein gnädiger Gott, wenn ich weiß, ich bin mit Gott im Reinen, das verschafft so viel Rückenwind. Das gibt so viel Kraft, sich dem Leben zuzuwenden. Und das gibt so viel Kraft, nach vorne zu gehen. Das verdanken wir der Reformation, das verdanken wir Martin Luther. Heute geht es uns ähnlich. Uns ärgern Sachen unserer Gesellschaft. Uns piepen Sachen an, wo wir sagen, oh, kann doch nicht sein. Was ist das denn jetzt schon wieder? Ich habe vorhin einige Dinge aufgezählt, ob das jetzt Ungerechtigkeit ist. Bei anderen ist es Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass sie sagen, hey, ich würde gerne meinen Beruf machen, ich würde gerne Familie haben, wie kriege ich das in den Griff? Bei anderen ist es das Sozialsystem, an dem sie leiden und sagen, hey, wie soll die Versorgung im Alter aussehen? Wie können wir das Sozialsystem aufrechterhalten mit unserer Demografie? Bei anderen, die sagen, hey, Gottlosigkeit, das macht mir echt zu schaffen. Oder Chancengleichheit im Bildungswesen. Unheilbare Krankheiten, die es immer noch gibt, wo es wahrscheinlich schon Forschungen gibt, dass Krankheiten geheilt werden können, wo es lediglich daran fehlt, dass ein Durchbruch erzielt wird. Das Problem Hunger und Unterversorgung zu lösen, Ungerechtigkeit in der Welt anzupacken, Zivilisationskrankheiten, Depressionen, wo wir sagen, Mensch, das muss doch endlich mal vorwärts gehen. Hand aufs Herz, wenn du dir die Reformation ansiehst vor 500 Jahren und die Auswirkungen, die man heute noch spüren kann, glaubst du, dass mit einer geistlichen Erneuerung diese Probleme angepackt werden können? Glaubst du, dass es möglich ist? Wenn wir mal vorausschauen, die nächsten 50, 100 Jahre, ich will nicht sagen 500 Jahre, es ist ein bisschen weit weg. Und das ist der Grund, warum ich hier meinen Hebel ansetze. Weshalb ich sage, ich arbeite bei Mavuno, ich baue Gemeinde. Weil ich daran sehe, wenn Leute frei werden von den Lasten, dann können sie frei leben. Dann können sie sich frei entscheiden. Dann haben sie viel mehr Kraft und Energie. Sie sind mit Gott im Reinen. Sie sind mit sich selber im Reinen. Darum predige ich und darum bete ich für euch. Und darum stehe ich hinter unserer Gemeindevision. Darum bin ich so davon überzeugt, dass aus ganz normalen Menschen leidenschaftliche Nachfolger von Jesus werden und die dann furchtlos die Welt verändern. Das ist überhaupt nichts Neues. Das sehen wir bei Luther. Das hat Luther schon immer gelebt. Und weil ich bin für viele Dinge dankbar, klar. Wir sind privilegiert, wir leben in einem tollen Land. Und weil ich aber immer noch so viele Dinge in unserer Welt sehe, die mich ärgern, die mich anpieben. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass die Reformation weitergeführt werden muss. Dass wir Menschen brauchen, die frei werden. Dass wir Menschen brauchen, die ihre Lasten ablegen können. Die den Blick frei bekommen auf das, was Gott für sie hat. Den Blick frei bekommen auf ihre Berufung. Auf das, wofür Gott sie geschaffen hat. Auf das, was Gott ihnen ins Herz reingelegt hat. Wenn Menschen freigesetzt werden, dann ist es eine unglaubliche Kraftwirkung, die daraus entsteht. Wenn Menschen merken, hey, Christus hat mich frei gemacht. Ich muss nicht daran leiden, an Dingen, die mich herunterziehen, die mich krank machen, die mich kaputt machen wollen, sondern ich kann sie bei Christus loslassen. Dann setzt das ganz viel Energie frei und es kann nach vorne gehen. Deshalb, jetzt fasse ich die Predigt nochmal zusammen. Deshalb diese Schritte, dieses Lastenloswerden. Das ist das, was wir bei Luther gesehen haben. Er hat Lasten abgelegt und hat vielen Leuten geholfen, Lasten abzunehmen. Und dieses Lastenablegen durch Christus, das macht frei für den Weg nach vorne. Und deshalb habe ich euch vorhin eingeladen. Am Ende der Predigt, komm nach vorne, lade deine Last ab. Lass sie an so einem Balken hier. Keine Ahnung, wenn du sagst, ich muss was draufkritzeln oder wie auch immer, oder ein Messer reinschnitzen. Mach, was du willst mit den Dingern. Ich brauch sie nicht. Vielleicht hast du einen Zettel, den du einfach mit da drunter schiebst oder was auch immer. Wird nicht gelesen, keine Sorge, macht, was ihr wollt. Oder du sagst ganz still, ich bete einfach an diesem Ding, damit das los wird. Wir werden gleich ein Lied gemeinsam singen. Und während des Liedes, komm einfach nach vorne, wenn du magst, und nutz die Chance, dass du Lasten loswerden kannst. Vielleicht hast du das Ding schon auf der Schulter gehabt und sagst, okay, da konnte ich gar nicht so weit denken, jetzt will ich Sachen loslassen. Komm nach vorn, stell dich dazu, setz dich dazu oder mach irgendwas. Wenn du den Balken noch nicht auf der Schulter hast, komm genauso nach vorne und sag, komm, jetzt ist der Moment, wo ich Sachen loslasse, wo ich Sachen bei Jesus lasse. Mir ist es ein Anliegen, dass ihr nicht einfach wieder rausgeht nach einem Gottesdienst und sagt, ja, schön war's, hab was Gutes gehört oder auch weniger Gutes gehört oder wie auch immer. Sondern mir ist ein Anliegen, dass du mit Jesus in Kontakt kommst, weil Jesus dich frei machen kann.